SWR 2 Lesenswert Magazin.
Delphi, so heißt eine neue Literaturzeitschrift. Delphi, Magazin für neue Literatur. Und die will nichts weniger als, Zitat, die relevantesten internationalen und deutschsprachigen Positionen aus Prosa, Dramatik, Lyrik, Essayistik und Comic vereinen. So steht es glanzvoll im Pressetext. Zweimal im Jahr erscheint das Magazin, immer als Themenheft. Die erste Ausgabe befasst sich mit dem Thema Tempel. Ja, warum Delphi und warum Tempel? Das möchte ich wissen, und zwar von Miriam Schellbach. Sie ist Programmleiterin beim Claßen Verlag und sie ist Mitherausgeberin von Delphi. Guten Tag, Frau Schellbach.
Hallo, Frau Borchert, vielen Dank für die Einladung.
Ja, warum Delphi und warum Tempel? Das klingt für mich irgendwie so eigenartig nach klassischer Antike und so gar nicht nach hier und jetzt.
Ja, das kann man so sehen. Man muss dazu sagen, dass wir Delphi mit F schreiben und nicht mit PH, wie das klassische Orakel geschrieben wird. Aber in der Tat interessieren uns die Fragen rund um Hochkultur, Subkultur, auch um eine Sehnsucht vielleicht nach einem anderen Ort, eine Sehnsucht nach der Heiligkeit, nach der Sakralität. Das sind alles Fragen, die, glaube ich, ganz viel damit zu tun haben, welche Rolle Literatur für uns alle spielt. Also welche Orte einer alternativen Erfahrung wir aufsuchen in unserer Gegenwart.
Und in welche Tempel gehen Sie im ersten Heft?
Wir haben uns im Vorfeld überlegt, dass wir Tempel natürlich metaphorisch verstehen. Das heißt, Tempel sind mehr als die im Grunde antiken Gebäude ritueller Handlungen, sondern gegenwärtige Tempel könnten doch sein, wie wäre es mit einem Fitnessstudio? Wie wäre es übertragen mit dem Körper als Tempel? Wie wäre es mit einem Rave, dem Techno-Club als Tempel? All das ist natürlich nicht unsere Erfindung. Das haben Schriftstellerinnen sich schon seit Jahren so überlegt. Und wir versuchen mal, diese ganzen Ansätze zusammenzuführen und eben zu schauen, welche literarischen Positionen zum Tempel gibt es überhaupt.
Das erste Heft widmet sich jetzt dem Thema Tempel. Es werden andere Themenhefte zu anderen Themen folgen. Warum schnüren Sie überhaupt Themenhefte und warum machen Sie nicht eine bunte Mischung?
Uns interessiert die Zusammenkunft von Texten. Wie treten Texte eigentlich in ein Gespräch miteinander ein? Das sieht man ja schon daran, dass wir versuchen, verschiedene Genres von Literatur aufzunehmen. Wir haben nicht nur Essay und Prosa, sondern auch Lyrik. Es wird auch dramatische Texte geben. Es gibt ein Interview, es gibt ein sogenanntes Editorial, das von den Herausgeberinnen, also von Fatma Aydemir, von Hengameh Gobifara, von Enrico Eppolito und mir geschrieben wird. Das heißt, ganz viele verschiedene Textarten sprechen hier miteinander. Und Reinhard Götz hat das mal gesagt, kürzlich in einer Rede, Literaturzeitschriften sind immer auch ein bisschen soziales Ereignis. Und das ist es auch, was uns interessiert. Was passiert eigentlich, wenn man ganz viel literarische Position zusammenführt?
Es gibt ja tatsächlich eine ganze Reihe Literaturzeitschriften. Also es gibt so Traditionsblätter wie Text und Kritik und Sinn und Form. Es gibt die Volltext, es gibt die Horen, es gibt das Schreibheft, die Krachkultur und so weiter. Und auch die Zeitschrift Edit, an der Sie selbst auch mitgearbeitet haben. Warum dachten Sie, schon schön, aber da fehlt noch was, da ist noch eine Lücke und die füllen wir?
Ich würde Ihre Diagnose etwas fatalistischer formulieren. Mhm. Es gab eine ganze Reihe relevanter Literaturzeitschriften. Viele gibt es auch heute noch, die Edit zum Beispiel. Ich habe große Achtung vor den Herausgeberinnen der Edit, die machen ganz tolle Arbeit. Man muss aber sagen, Literaturzeitschriften schließen vermehrt ihre Türen. Gerade gab es eine riesige Party in Berlin im Brecht-Forum, die hieß 10 Jahre Selbstausbeutung. Und da feierten 4 Literaturzeitschriften, das Blockmagazin, das Wettermagazin, die Epilog und Metamorphosen, ihr 10-jähriges Bestehen. Und man muss aber ehrlicherweise sagen, 3 dieser Literaturzeitschriften haben die 10 Jahre nicht überlebt. Die sind schon geschlossen. Wenn wir uns Auflagen anschauen von Literaturzeitschriften von früher, das ist nicht vergleichbar mit dem, was heute gelesen wird. Die Dame zum Beispiel, eine Literaturzeitschrift zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die hatte eine Auflagenhöhe von 50.000. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Heutige Literaturzeitschriften, die bewegen sich ungefähr in einem Abonnentenkreis von 1.000 bis maximal 3.000. Das heißt, man muss sehr aufpassen, dass dieses wichtige Medium nicht zunehmend verschwindet. Denn wo stünden wir eigentlich heute, wenn es die Horen zum Beispiel nicht gegeben hätte, wenn Friedrich Schiller nicht gesagt hätte, ich mache da jetzt mal ein Magazin. Heute heißt es, ohne die Horen hätte es gar keine Weimarer Klassik gegeben. Ohne die Dame, die ich gerade angeführt hätte, hätte es Arthur Schnitzlers Traumnovelle nicht gegeben. Die hat er nämlich da zum allerersten Mal veröffentlicht. Das heißt, wir sehen dabei zu gerade, wie Literaturzeitschriften verschwinden. Und wir werden erst Jahrzehnte danach merken, welche Form von kulturellen, sagen wir Versuchslaboren, damit auch geschlossen worden.
Tatsächlich sieht es auch über den Literaturbereich hinausgeschaut sonst auf dem Zeitschriftenmarkt nicht so rosig aus. Also Gruner und Jahr zum Beispiel hat ja erst vor kurzem einfach mal so 23 Zeitschriften aus dem eigenen Programm eingestellt. Sie glauben aber doch daran, dass die Delphi als richtige Zeitschrift funktioniert und auch gekauft wird. Die Delphi sollen nicht vor allen Dingen online wahrgenommen werden?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, dass es ganz oft die Analyse der Gegenwart in eine Richtung geht von, es gibt eine zunehmende Digitalisierung, gerade im Publikationsmarkt, und das bedeutet, Printprodukte werden entwertet. Und in bestimmten Bereichen mag das stimmen. Ich bin mir aber ganz sicher, dass das gerade bei Literaturzeitschriften nicht der Fall ist. Literaturzeitschriften wurden schon immer gelesen, auch weil man etwas Schönes, Haptisches in der Hand haben will. Die sollen glossy sein, die sollen cool aussehen. Die sollen ja auch den Leseprozess entschleunigen. Die Texte soll man nicht kurz durchklicken, sondern in die soll man sich vertiefen. Wir dachten uns aber, dass es sinnlos ist, diesen Gegensatz zur digitalen Gegenwart aufzubauen. Stattdessen wollen wir versuchen, dass Delphi genau an dieser Schnittstelle von Netzkultur und Print steht, indem wir zum Beispiel immer wieder digitale Themen aufnehmen, indem wir im Digitalen, das heißt auf den sozialen Medien, auf eine gewisse Weise das Gespräch, das die Printzeitung beginnt, fortführen.
Also die Texte, in die man sich da bei Ihnen dann vertiefen kann, auch wirklich in der Zeitschrift, das sind Texte zum Beispiel von Olivia Wenzel, von Maria Stepanova, Dennis Utlu, von Senturan Varataraja oder von Lauren Groff, also alles jüngere Autorinnen und Autoren, aber durchaus schon arriviert, sage ich jetzt mal. Außerdem gibt es ein Interview in der Zeitschrift und einen Comic. Sind das auch alles Texte, jetzt und auch in Zukunft, die eigens für Delphi geschrieben wurden? Vielleicht sogar Auftragstexte?
Das sind alles Auftragstexte.
Ah, okay.
Wir haben jeden der Texte akquiriert und angefragt. Wir haben in der ersten Ausgabe überhaupt nicht mit Einsendungen gearbeitet. Und ob wir das in Zukunft tun werden, das wissen wir noch nicht genau. Ganz klar ist, wir hatten eine ziemlich eindeutige Vorstellung von dem, wo wir mit dem ersten Heft hin wollten, und haben ein bisschen ehrlicherweise auch nach den Sternen gegriffen. Also Autoren wie zum Beispiel Mohammed Mbougassar oder auch Ocean Vuong, die derzeit so gefragt sind, oder zum Beispiel die in Berlin lebende russische Schriftstellerin Maria Stepanova, die ja gerade erst den Leipziger Preis zur europäischen Verständigung erhalten hat. Das sind Autoren, die schreiben eigentlich nicht mal so schnell eben nebenbei Texte. Und wir haben, ich würde sagen, mit unserem Konzept, mit der Idee dafür geworben, dass sie beim ersten Heft dabei sind. Und es ist erstaunlicherweise gelungen. Und ich freue mich darüber wahnsinnig. Also das ist schon was ganz Außergewöhnliches, ein Heft zu füllen mit zum Beispiel, wie Sie selbst sagen, Dennis Utlu, Ines Marchi, aber eben dann auch Ocean Vuong und zum Beispiel Maria Stepanova.
Ja, das sind wirklich alles sehr klangvolle Namen. Zur Redaktion gehören außer Ihnen noch Fatma Aydemir, es gehört Enrico Ippolito dazu und Hengame Yagobi Farah. Wie arbeiten Sie vier denn zusammen? Also sammeln Sie für die Hefte dann irgendwie fleißig drauf los oder gibt es so eine Art Aufgabenteilung?
Nein, wir haben mehr oder weniger fast alles zusammen gemacht. Das heißt, wir haben zusammen konzipiert, wir haben zusammen gelesen. Die Lektoratsprozesse finden da natürlich einzeln am Schreibtisch statt. Man muss dazu sagen, wir bringen auf eine gewisse Weise ganz viele verschiedene Expertisen mit. Und das ist ideal für diese Literaturzeitschrift. Also wir haben SchriftstellerInnen dabei. Alle drei meiner Mitherausgeberinnen sind ja SchriftstellerInnen. Darüber hinaus sind sie aber eben auch journalistisch tätig, Kulturredakteure. Und all dieses sozusagen gesammelte Wissen über den publizistischen Markt hat uns extrem geholfen, dabei vielleicht die richtige Mischung aus Realismus und Utopie zusammenzusammeln für dieses Heft.
Viel Realismus und Utopie im Delphi-Heft. Miriam Schellbach, ich drücke die Daumen für Ihr Vorhaben und ich sage nochmal, die Zeitschrift heißt Delphi, Magazin für neue Literatur. Sie soll zweimal im Jahr erscheinen. Das erste Heft widmet sich dem Thema Tempel. Es ist 152 Seiten dick, also ziemlich umfangreich, und es erscheint im Ullstein Verlag. Mein Name ist Katharina Borchert und ich bedanke mich bei Ihnen, Miriam Schellbach, ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank, Katharina Borchert.